Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, ist bis heute bemüht, die Seuchen auf der Erde auszurotten und alles Mögliche dagegen zu tun. Da wird sehr viel investiert, ist sehr engagiert, geforscht, neue Impfstoffe, die müssen verbreitet werden. Und das ist nicht so einfach. Ich habe gelesen, manchmal hat man schon die Hoffnung, man hat eine Seuche wie etwa das Dengue-Fieber, wenn ich das richtig ausspreche, man habe sie ausgerottet. Und dann stellt man fest, dass an einzelnen, an Stellen doch noch die Krankheit wieder auftritt. Man spricht dann von versteckten Seuchen. Und so sind sie sehr engagiert zu schauen, dass das, was so millionenfach Leid verursacht, dass das verschwinden muss. Tollwut, Lepra, AIDS, Tuberkulose, Malaria und viele, viele andere Seuchen. Die Seuche, von der wir heute reden, ist schlimmer als alle diese zusammen. Es ist allerdings nicht die Aufgabe oder auch nicht das Ziel der Weltgesundheitsorganisation, diese Seuche auszurotten. Und doch, sie ist schlimmer als alle zusammen. Sie verursacht weltweit furchtbares Leiden und fordert bis heute jedes Jahr Millionen, aber Millionen von Todesopfern. Die Bibel nennt diese Seuche beim Namen und nennt sie Sünde. Und um das vorwegzunehmen, Sünde ist keine Tat. Nicht das, was du tust, sondern Sünde ist eine Macht. Eine Macht. Eine Macht wie eine Seuche, schlimmer als Pest und Cholera. Schauen wir uns heute Morgen an, wie diese Macht entstanden ist und wie sie sich ausbreitet, welche Folgen das hat bis heute und mit welchem Mittel diese Seuche bekämpft werden kann, was dagegen wirklich hilft und was dagegen getan werden kann. Und dazu lass uns hören aus dem Wort Gottes, aus dem ersten Buch Mose, das Kapitel 3. 1. Mose, Kapitel 3. Die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie fragte die Frau: Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Natürlich dürfen wir die essen, erwiderte die Frau, nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Nein, nein, sagte die Schlange. Ihr werdet bestimmt nicht sterben, aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Die Frau sah den Baum an. Seine Früchte müssten köstlich schmecken. Sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Sie nahm von den Früchten und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon. Und er aß ebenso. Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief nach dem Menschen: Wo bist du? Der antwortete: Ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Gott der Herr sagte zur Frau: Was hast du da getan? Und sie antwortete: Die Schlange ist schuld. Sie hat mich zum Essen verführt. Da sagte Gott der Herr zu der Schlange: Verflucht sollst du sein wegen dieser Tat. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Du allein von allen Tieren. Und Feindschaft soll herrschen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und den ihren. Sie werden euch den Kopf zertreten und ihr werdet sie in die Ferse beißen. Zur Frau aber sagte Gott: Ich verhänge über dich, dass du Mühsal und Beschwerden hast, jedes Mal, wenn du schwanger bist. Und unter Schmerzen bringst du Kinder zur Welt. Es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird über dich herrschen. Und zum Mann sagte Gott: Weil du auf deine Frau gehört und mein Verbot übertreten hast, gilt von nun an, deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren dein Leben lang. Dornen und Disteln werden dort wachsen und du wirst die Pflanzen des Feldes essen. Viel Schweiß musst du vergießen, um dein tägliches Brot zu bekommen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Ja, Staub bist du, und zu Staub musst du wieder werden. Der Mensch nannte seine Frau Eva, denn sie sollte die Mutter aller Menschen werden. Und Gott, der Herr, machte für den Menschen und seine Frau Kleider aus Fellen. Und dann sagte Gott: Nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und weiß, was gut und was schlecht ist. Es darf nicht sein, dass er auch noch vom Baum des Lebens isst, sonst wird er ewig leben. Und er schickte den Menschen aus dem Garten Eden weg, damit er den Ackerboden bearbeite, aus dem er gemacht war. Und so trieb Gott der Herr die Menschen hinaus und stellte östlich von Eden die Cheruben und das flammende Schwert als Wächter auf. Und niemand sollte zum Baum des Lebens gelangen können. Es ist schon etwas Seltsames mit dieser Schlange, die dort zu Menschen spricht. Was ist das für ein Tier? Wo kam die her? Das heißt hier, die Schlange ist ein Geschöpf Gottes, ganz klar, und eines von den Tieren, die Gott geschaffen hat. Und zugleich etwas Auffälliges, das heißt, sie ist klüger als alle Tiere und listiger als alle Tiere, die Gott geschaffen hat, und sie vermag zu kommunizieren, zu sprechen mit den Menschen. Also wie können wir davon ausgehen, es handelt sich hier um ein Geschöpf Gottes, aber um eins, das schon längst gebraucht wird, das ein Werkzeug ist für die Macht des Bösen, für den Widersacher Gottes, den Satan, der hier hinter dieser Schlange steht. Nun, wie geht die Schlange vor? Wie geht der Widersacher Gottes vor, um den ersten Menschen und bis heute Menschen zu verführen? Die Schlange heuchelt Interesse vor. Sie heuchelt erstmal Interesse vor, als kümmere sie sich, als sei sie so eine Art Berater, und sie fragt ganz besorgt nach: Sagt mal, sollte Gott, hat er wirklich gesagt, ihr dürft von all den Bäumen hier nichts essen? Ganz fassungslos ist die Schlange. So viel, was hier steht, dürft ihr da nicht ran? Das kann doch gar nicht sein, oder? Und Eva sagt, nein, nein, nicht die ganzen Bäume, nur, weißt du, nur hier, der eine in der Mitte. Da dürfen wir nicht dran, hat Gott gesagt. Denn wenn ihr das esst und wenn ihr es berührt, eine Übertreibung, Gott hat von Berühren gar nicht geredet, dann müssen wir sterben. Und schon ist etwas passiert, was sie gar nicht bemerkt, nämlich die Schlange hat es geschafft, den Blick zu lenken von 9.999 Bäumen, von denen sie essen darf, den Blick zu wenden genau auf den, von dem sie nicht essen darf. Das ist der erste Schritt. Du wirst fixiert darauf. Denk an ein großes Haus mit 99 Türen, die du benutzen darfst, wann immer du willst. Aber es gibt eine, da steht streng verboten. Zutritt verboten. Wenn du da erstmal hängen bleibst vor dieser Tür und anfängst dich zu fragen, was da wohl hinter ist und warum ausgerechnet diese Tür verboten ist, du kommst nicht mehr einfach so dran vorbei. Das ist der erste Schritt. Zunächst mal muss das Herz gefangen werden mit dem Blick auf diesen Baum. Und dann geht es weiter. So, vielleicht noch die Frage, also ich finde jedenfalls, dass die kommt, warum gibt es diesen Baum überhaupt? Was soll das? Denn nach allem, was später passiert, kann man durchaus sagen, Mensch, wenn es das nicht gegeben hätte, hätten wir das ganze Problem nicht. Wofür steht das? Warum ist es so gemacht, den Menschen zu sagen, pass mal auf, darfst alles nehmen, aber das nicht? Ich habe keine abschließende Antwort darauf. Es gibt nur einen Ansatz, der mir persönlich einleuchtet, als ich ihn hörte. Wenn es um den Glauben geht und wenn wir vom Glauben sprechen, sprechen immer von einer lebendigen Beziehung, die Gott sucht. Gott möchte keine Marionetten haben, keine Roboter, die er bedient, sondern er sagt, das Größte, was ich mir wünsche, sagt Gott, ist, dass du mich liebst von ganzem Herzen. Und aus freien Stücken. Und damit du liebst, musst du auch die Möglichkeit haben, nicht zu lieben. Versteht ihr? Vertrauen kann nur dort da sein, wo ich auch die Möglichkeit habe, untreu zu sein. Wenn jemand sagt, ich bin meiner Frau immer treu gewesen, und du forschst nach und du merkst, dass er 50 Jahre lang überhaupt keiner anderen Frau begegnet ist, dann ist es kein Wunder, dass er treu gewesen ist. Da können wir über die Gedanken noch reden, aber zumindest in der Tat. Er konnte gar nicht untreu sein. Der Mensch könnte gar nicht untreu sein, wenn es nicht die Möglichkeit gäbe. Es mag etwas damit zu tun haben. Das, so hat jemand gesagt, der Mensch von vornherein Gottes Risiko war. Dass Gott es auf Liebe anlegt, auf Beziehung anlegt und dass er darum ein freies Gegenüber schafft, ist Gottes Risiko. Die Liebe ist immer ein Risiko. Aber würde jemand von euch darum dieses Risiko nicht eingehen wollen? Weil man enttäuscht wird? Weil es Verletzungen gibt? Würdest du darum ohne Liebe leben wollen? Gott wollte es anscheinend nicht. Also es gibt diesen Baum. Dann geht es weiter. Die Schlange sagt in Vers 4, die Eva hat gesagt, wir müssen sterben. Nein, nein, sagt die Schlange. Und das ist etwas, was typisch ist bis heute. Sie sagt, Gott weiß, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sein wie er. Dann ist euch nichts mehr unmöglich. Werdet ihr wie Gott werden, groß werden, unabhängig, könnt ihr es schaffen ohne ihn. Seht, und das ist die Haltung, der Ausdruck bis heute. Was hier die Schlange sagt ist, pass mal auf, Gott will euch doch nur klein und unmündig halten. Er hätte euch gerne klein und unmündig. Warum wollt ihr abhängig sein? Warum wollt ihr abhängig bleiben? Warum wollt ihr euch Gott unterordnen? Was soll das? Das wahre Leben fängt dann erst an, wenn ihr euer Leben selbst in die Hand nehmt. Wenn ihr aufbegehrt gegen Gott. Es steckt so viel mehr in euch. Nun, macht euch frei. Macht euch frei. Und esst. Und ihr werdet selber sein wie Gott. Das ist ein erster wichtiger Punkt. Also erstens, Sünde ist in ihrem Ursprung eine Auflehnung gegen Gott. Und zwar bedingt durch Misstrauen. Durch Misstrauen und den Wunsch, selber Gott sein zu wollen. Sünde ist ihrem Ursprung nach eine Auflehnung gegen Gott. Bedingt durch Misstrauen und den Wunsch, selber Gott sein zu wollen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Für viele, viele Leute ist Christsein, ist Frömmigkeit, ist Glaube die Spaßbremse schlechthin. Alles, was Spaß macht, ist verboten. Ein Bein, das sich zum Tanzen regt, wird im Himmel abgesägt. Aber das ist das Image, das Christsein hat. Und bis heute der Wunsch, dass der Mensch sagt, ich bin der Herr mein Gott. Ich bin der Herr mein Gott. Es soll keine anderen Götter geben neben mir. Es soll keine anderen Götter neben mir. Was brauche ich denn jemand über mir? Was soll das? Wer redet davon, dass ich klein bin oder machtlos und diesen ganzen Kram? Ich nehme mein Leben in die Hand. Das ist der Ursprung dessen, was die Bibel mit Sünde meint. Ihr habt dies genau bei der Erzählung von den verlorenen Söhnen, der Vater mit seinen zwei Söhnen und der Jüngere, der sagt, gib mir mein Erbe, das wahre Leben ist draußen, du hältst mich hier nur klein. Misstrauen, das ist der Ursprung, bis heute. Darum nimmt Eva von dieser Frucht, weil dieses Misstrauen gesät ist. Und ich stelle mir das vor, wie sie da steht und sie argumentiert und links und rechts. Ja, einerseits, aber andererseits, bis sie nimmt. Und sie gibt ihrem Mann davon. Und er ist kein willenloses Opfer und wird hier nicht überrumpelt. Davon sagt die Bibel nichts. Sondern sie sagt, er ist dafür verantwortlich, er weiß, was da geschieht. Er nimmt davon und er isst es. Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott der Herr durch den Garten ging. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief nach dem Menschen, wo bist du? Und der antwortete, ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Der Mensch erwiderte, die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, die gab mir davon. Darum habe ich gegessen. Gott der Herr sagte zur Frau, was hast du getan? Und sie antwortete, die Schlange ist schuld. Sie hat mich zum Essen verführt. Also das Erste hat mir der Ursprung der Sünde. Auflehnung gegen Gott, bedingt durch Misstrauen und den Wunsch, selber Gott sein zu wollen. Das Zweite jetzt, die Folgen der Sünde. Was sind die Folgen der Sünde? Es sind vor allem drei Folgen, die die Bibel berichtet. Scham, Schuld und Schicksal. Vers 7. Die beiden erkannten, dass sie nackt waren und machten sich Lendenschurze aus Feigenblättern. Und sie fangen an, sich vor Gott zu verstecken. Die Scham. Der Mensch fängt an, sich zu verstecken. Er kann nicht mehr unbefangen sein. Das ist eine Folge, die hier direkt genannt wird. Und das geht auch noch tiefer. Es hängt nicht nur mit dem Bereich der Scham, der Sexualität zusammen, sondern es ist, denke ich, auch ein Wissen darum, dass in mir etwas verwundet ist und dass etwas geschehen ist, was mich beschämt. Und dass diese offene Wunde, die da ist, zugedeckt wird. Und bis heute wird eine Vielzahl an Energie darauf verwandt, dass ich mir Feigenblätter flechte und so tue, als sei in meinem Leben alles in Ordnung. Die Folge davon ist, dass das, was an Schmerz in mir ist, an Verlust in mir ist, an unerfüllten Wünschen, Hoffnungen und Sehnsüchten, der Mensch fängt an, das zuzudecken. Wir fangen an, Theater zu spielen. Wir fangen an, the show must go on. Wir fangen an, einander etwas vorzuspielen. Vielleicht durch materiellen Besitz, mein Haus, mein Auto, mein Pool, aber vielleicht auch durch andere Dinge. Und ich kann nicht mehr so sein, wie ich eigentlich bin. Das tut auch manchmal zu weh. Es tut mir selbst zu weh und ich möchte nicht, dass andere sehen, wie ich wirklich bin. Sie sollen es nicht sehen. Wir können nicht mehr unbefangen einander begegnen. Die Scham kommt hinein. Und das Zweite, was hier total eigentlich letztlich verrückt ist, der Mensch meint tatsächlich, er könne sich vor Gott verstecken. Diese Erzählung, ich finde sie, also man stellt sich das vor, oder? Wie Gott abends durch den Garten marschiert, macht einen Abendspaziergang und fragt sich, wo ist denn eigentlich mein Mensch geblieben? Und dann siehst du die beiden irgendwo oben in den Bäumen, wo sie hoch, oder in irgendeinem kleinen Busch, wo er sich versteckt hat. Und Gott ruft und der Mensch kommt so rausgekrabbelt und ja, ich hörte dich und da habe ich mich versteckt. Der Mensch versteckt sich vor Gott. Wenn ich mir das vorstelle, ich muss schmunzeln und lachen. Und doch wird es bis heute gemacht. Der Mensch versteckt sich vor Gott. Die Bibel sagt in dem Psalm, wo ich auch hingehe, du bist immer da. Und würde ich mit der Morgenröte fliehen und egal wo ich hingehe, du bist da, Gott. Aber er meint, er könne sich verstecken, weglaufen vor Gott. Ich kann mich später mit ihm beschäftigen. Die Scham und das Versteckspiel sind die erste Folge. Die zweite Folge der Sünde ist die Schuld. Und damit meine ich das, was wir oft unter Sünde verstehen, nämlich die sündige Tat, das Schuldigwerden. Hier in dem Falle war es, nachdem der Ursprung gesät war, das Misstrauen und die Auflehnung, also was zuerst im Herzen stattgefunden hat, hatte die sündige Tat zur Folge, dass sie nämlich von dem Baum, den Früchten gegessen haben. Aber der Mensch weist die Verantwortung von sich. Also hätten sie ein T-Shirt angehabt, wäre es dieses Ich war's nicht. Oder ihr kennt das mit dem Pfeil nach links oder nach rechts, der war's. Gibt so wunderschöne T-Shirts. Der war's. Und genauso funktioniert das hier. Weil die Eva sagen kann, Moment mal, das war ich gar nicht, das war die Schlange, die hat mich zum Bösen verführt. Und es geht ja noch weiter, die Schlange, Gott, die du geschaffen hast, die hat mich verführt. Mit anderen Worten, eigentlich, Gott, bist du doch selber schuld. Eigentlich war nicht das, das war ich nicht. Das bist du selbst gewesen. Und der Mann kann natürlich sagen, also pff, ich doch nicht. Das war die Frau, die du mir gegeben hast. Die war das schuld. Schuld sind immer die anderen. Natürlich bin ich nicht schuld. Schuld sind die Umstände. Schuld ist meine Kindheit. Schuld ist der Staat. Schuld ist das Wetter. Das Klima. Schuld sind andere an, alle anderen. Nur ich bin nicht verantwortlich. Aber Gott fasst den Menschen bei seiner Verantwortung. Und die Bibel sagt, kein Mensch ist frei davon. Seitdem dies in die Welt gekommen ist, wird jeder Mensch schuldig. Also die sündige Tat begleitet uns alle. Es gibt keinen, Römer 3, Vers 23, da ist keiner, der Gutes tut. Es ist keiner, der so lebt, wie Gott sich das gedacht hat. Jeder Mensch ist ein Sünder, auch in dem Sinne, dass er schuldig wird. Das heißt, ich bin ein Sünder und du bist ein Sünder. Du wirst schuldig. Und es gibt nichts, womit wir diese Schuld wegschieben können an andere, an die Umstände oder vielleicht sogar an Gott selbst. Jeder Mensch, sagt die Bibel, ist ein Sünder. Und so gibt es eine Vielzahl von Dingen, die wir tun, die nicht gut sind. Es gibt eine Vielzahl von Dingen, die wir unterlassen, die gut gewesen wären, sie zu tun, aber wir tun sie nicht. Und wir haben, sagt Gott, die Bibel sagt, wir haben die Herrlichkeit verloren, die gedacht war, die wir eigentlich hätten haben sollen. Wir sind nicht mehr so. Die konkrete Sünde, die Schuld, die sündige Tat. Das ist die zweite Folge. Ich habe ja gesagt, es sind drei Folgen. Die dritte Folge ist Schicksal. Die Sünde wird zum Schicksal des Menschen. Hier geht es darum, dass sie eben mehr ist als eine Tat, sondern dass das, was damals ins Leben der Menschen hineingekommen ist, ist eine Macht. Eine Macht, die versklavt und die den Menschen überrollt hat. Überrollt. Und er hat sich hier infiziert mit einer tödlichen Seuche, einer Seuche, die weitergegeben wird von Generation zu Generation und eine Seuche, die sich rasend schnell ausgebreitet hat. Gerade in den ersten Kapiteln der Bibel ist es hier wichtig zu sehen, wie schnell sich das ausbreitet. Kapitel 4, wenn ihr das lest, wird davon gesprochen, wie Kain seinen Bruder Abel erschlägt. Wie Mord und Totschlag in die Welt kommen durch diese Seuche. Und es heißt dann im 1. Mose Kapitel 6, also schon drei Kapitel nach dieser Erzählung, heißt es, und Gott sah den Menschen an und er sah, dass das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse war. Durch und durch böse. Und Gott bereute, dass er den Menschen geschaffen hatte. Es hat den Menschen überrollt wie eine Lawine. Man kann es nicht aufhalten. Er kann es nicht aufhalten. Er ist nicht in der Lage, aus eigener Kraft zu sagen, ja, jetzt lass uns doch mal zusammensetzen, wir sind doch aufgeklärte Menschen. Wir sind doch vernünftige Leute. Warum sollte einer den anderen erschlagen? Wir kriegen das doch hin. Wir kriegen das doch hin. Lasst uns verabreden, wie wir miteinander umgehen wollen und dann tun wir das einfach. Aber es funktioniert nicht, weil es eine Macht ist, eine Kraft ist, die den Menschen beherrscht. Also vergiss den Ansatz des Humanismus, dass der Mensch gut sei und dass man ihm das Gute nur lehren muss und dann wird er es auch tun. Natürlich tut der Mensch Gutes. Er tut viel Gutes. Und ist in der Lage, zu spenden, zu helfen, sich zu erbarmen und viel, viel Gutes zu tun. Aber in seinem Herzen ist er verseucht. Jesus sagt, Markus Evangelium Kapitel 7, Vers 21, aus dem Herzen des Menschen, da kommen die bösen Dinge hervor. Neid, Ehebruch, Lüge, Betrug, Geiz, alles Böse kommt aus dem menschlichen Herzen heraus. Also, der Mensch hat keine Wahl mehr. Er muss sündigen. Er kann gar nicht mehr anders. Das ist die dritte Folge. Die Sünde ist zum Schicksal geworden. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet konkret, wenn ihr heute die Nachrichten anstellt, anmacht oder anseht oder anhört und schaut in die Welt, was geschieht und ihr hört, von Völkermorden, von schrecklichen Dingen, von Terroranschlägen, von Kindersoldaten, von unzähligem Leid weltweit, das bis heute geschieht, dann wisst ihr, die ihr die Bibel kennt, das ist die Macht der Sünde, dass so etwas passiert. Wenn ihr hört von Sklaverei, die es heute gibt noch, von Zwangsarbeit, hört davon, dass Menschen ausgebeutet werden. Wenn ihr hört von Vergewaltigung, Prostitution, von Perversion der Sexualität, von all den schrecklichen Dingen, die durch die Medien gehen, dann wisst ihr, es ist die Macht der Sünde, die da dahinter steht. Betrug, Diebstahl, in unserer Gesellschaft Steuerhinterziehung, was es alles gibt, Ehebruch, Streit, Unversöhnlichkeit, Gier, Geiz, Geilheit, unendliches Leid, verursacht durch eine Lawine, durch eine Seuche, durch die Macht der Sünde. Also, wenn man das zusammenfasst, die Sünde ist ihrem Ursprung nach eine Auflehnung gegen Gott, bedingt durch Misstrauen und den Wunsch, selber Gott sein zu wollen. Und die Sünde äußert sich in Schuld, in Scham und in Schicksal. Was sind die Folgen? Zunächst wird hier berichtet von der Strafe Gottes für den Menschen. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder gebären. Schmerzen, Unterordnung, harte Arbeit, vergebliche Mühe und Vergänglichkeit. Das sind die Dinge, die der Mensch als Folge hier direkt zu tragen hat. Schmerzen, Mühsal, Unterordnung, harte Arbeit, Vergänglichkeit. Und dann die Vertreibung aus dem Garten Eden. Die Vertreibung aus dem Paradies. So wird es hier berichtet. Gott sagt, wir müssen also den Menschen jetzt hier rausstellen, rausschicken. Jeder Mensch ist so gesehen ein Vertriebener. Das Wort ist ja in der Tat anders verstanden für diejenigen, die aus den Ostgebieten vertrieben worden sind. Aber nach biblischem Verständnis ist in diesem Sinne jeder Mensch ein Vertriebener, weil wir getrennt wurden von der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Im Garten Eden, wo wir jetzt mit ihm zusammen leben konnten, mit ihm verbunden waren, mit ihm von Angesicht zu Angesicht reden und sprechen, das ist nicht mehr. Die Welt ist so, wie sie ist, und der Mensch so, wie er ist, von Gott getrennt. Von Gott getrennt. Hier macht auch am ersten gehört er hin, der Begriff der Erbsünde. Das meint, dass du dir das nicht aussuchst, sondern du wirst da hineingeboren. In diese Trennung von Gott wird der Mensch hineingeboren. Unsere Sünde trennt uns von dem lebendigen Gott. Das heißt, sie trennt uns vom Leben, sie trennt uns von der Liebe, sie trennt uns vom Glück, sie trennt uns von der Erfüllung unseres Lebens. Folgen der Sünde also sind ein Fluch aus Schmerzen, harter Arbeit, Vergänglichkeit sowie die Trennung von Gott. Und der Mensch kann noch so religiös leben, er kann alles versuchen, aber er wird nicht zu Gott durchdringen, nicht zu seinem Herzen, wird ihn nicht erfahren können. Da bleibt ein Nebel, da bleibt eine Wand, da bleibt eine Trennung, die du durch nichts, durch keine Anstrengung überwinden kannst. Schmerzhaft getrennt von Gott. Und viertens und letztens, das war das Dritte, was sind die Folgen der Sünde? Viertens und letztens, was kann man gegen die Sünde tun? Wenn diese Seuche so verheerend ist, dass sie bis heute Millionen von Menschen unendliches Leid zufügt und sie von Gott trennt, von ihrem Schöpfer und von der Bestimmung ihres Lebens trennt, was kann man dagegen tun? Ihr findet eine erste, wenn man so will, prophetische Andeutung in diesem Text in Vers 15. Da sagt Gott, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange, und dem Menschen. Und deine Nachkommen werden ihm in die Ferse beißen und du wirst ihr den Kopf zertreten. Du wirst ihr den Kopf zertreten. Es gibt Ausleger, die sagen, Mensch, hier ist schon zum ersten Mal etwas angedeutet davon, dass einmal einer kommen wird, der diese Schlange vernichten wird, der ihr den Kopf zertreten wird. Und dieser eine ist Jesus Christus. Es ist Jesus. Es ist Jesus, Jesus, der die Macht der Sünde besiegt, der sie besiegt hat durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung. Es ist Jesus, der das einzige Mittel, der einzige Weg ist, der einzige ist, der diese Seuche ausrotten und bekämpfen kann. Er ist der Einzige, der das vermag. Wenn ihr so wollt, um im Bild zu bleiben, ist der einzige Impfstoff, das einzige Medikament, die einzige Hilfe, die es gegen diese Krankheit gibt, ist Jesus. Kein anderer als Jesus. Alles, was der Mensch zu tun hat, ist diesen Impfstoff zu nehmen, ist sich diesem Herrn anzuvertrauen, zu hören, erfassen, zu vertrauen. Seht, was geschieht, wenn ein Mensch genau das tut? Was geschieht, wenn er Jesus annimmt? Es ist genau das, wovon wir hier geredet haben. Es ist nur, dass es aufgebrochen wird durch Christus. Das heißt, wenn du dich Jesus dann vertraust, du erlebst, als erstes, dass die Trennung zwischen dir und Gott aufgehoben wird. Ich finde, es ist einer der größten Momente. Wisstet ihr, ob ihr das auch so erzählen würdet? Ich finde, es ist einer der größten Momente, wenn du das erlebst, dass der Nebel zwischen dir und Gott verschwindet. Und dass wenn du zu ihm betest und wenn du mit ihm redest, erfährst, er ist da. Er ist da. Da ist jemand am anderen Ende der Leitung. Da kommt jemand in dein Herz hinein. Versteht ihr, das ist nicht mehr so ein Ahnen von Gott oder ein Fragen nach Gott, sondern er ist da. Das ist wunderbar, wenn Gott einzieht und du weißt, er ist da. Du bist, um das irgendwie computermäßig auszudrücken, du arbeitest nicht mehr offline. Mit einer Oberfläche, in der du so tust, als ob, aber es passiert nichts, sondern du gehst online. Es kommt tatsächlich Antwort. Die Verbindung ist da. Eine Verbindung zu Gott, zu seinem Herzen, mit ihm in Liebe verbunden zu sein. Oh, und wer vielleicht jahrelang das anders hatte und Gott gesucht hat und gefragt hat, der weiß das umso mehr zu schätzen. Dieses Trennende, die Mauer, sie wird weggerissen. Die Bibel sagt, Römer 12, da wir nun gerecht gemacht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Du sprichst mit deinem Vater im Himmel und du weißt, er hört dich. Du redest mit Gott und du weißt, er hört dich. Und du läufst in seine Arme und du weißt, sie sind offen für dich. Die Trennung ist vorbei. Dann deine sündigen Taten, wovon wir gesprochen haben, sie werden dir vergeben. Sie werden vergeben. Und es ist eine Spezialität der Sünde und des Satans, dich immer wieder anzuklagen und zu sagen, schau mal, was du da gemacht hast und wie du da bist und wo du da schuldig geworden bist. Und die Bibel sagt, dir ist vergeben. Dazu ist Christus gestorben, er hat das alles mit ans Kreuz genommen. Das, was du getan hast, das, was du heute tust, das, was du tun wirst. Ein für allemal, so sagt es der Hebräerbrief, ist Christus für unsere Sünden gestorben. Damals die Priester im Alten Testament, sie müssten das wieder und wieder tun. Wieder und wieder das Ritual der Opfer, damit du Vergebung hast. Hier heißt es, ist Christus das Opfer, das ein für alle Mal für die Sünden der Welt gestorben ist. 1. Johannesbrief darum, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und er reinigt uns von aller Schuld und dir ist vergeben. Das dritte zur Scham: Du musst nicht länger Verstecken spielen. Du kannst anfangen, vor Gott so zu sein, wie du bist. Und wenn da so eine ganze Menge Unaufgeräumtes in deinem Herzen ist, du musst es nicht verstecken, du kommst zu ihm so, wie du bist. Und wenn da Zorn ist und Bitterkeit und Traurigkeit, dann bringst du ihm deinen Zorn, deine Bitterkeit und deine Traurigkeit. Und du weißt, Herr, bei dir darf ich sein, wie ich wirklich bin. Und das ist auch etwas, was hineinkommen kann in die Gemeinschaft zwischen uns, mehr und mehr zu ahnen, zu wissen, ich kann hier mehr so sein, wie ich bin. Denn hier sitzt eine Gemeinschaft von Sündern. Hier sitzt nicht eine Gemeinschaft von perfekten Menschen. Hier sitzt eine christliche Selbsthilfegruppe, die einander ermutigen, sich an Jesus zu hängen, im Glauben zu wachsen. Da ist niemand so, wie er sein sollte. Niemand. Niemand. Darum muss ich nicht länger so tun, als ob. Und als viertes und letztes, eine Veränderung findet statt. Durch den Geist Gottes geschieht wirklich etwas in deinem Leben, dass Sünde auch überwunden werden kann. Wir werden niemals sündlos werden in diesem Leben. Niemals das schaffen. Aber es findet durch Christus Veränderung statt. Du musst nicht wieder und wieder und wieder und wieder an denselben Dingen hängen bleiben und nicht wieder an derselben Stelle hinfallen. Wir werden das noch oft genug, aber es gibt in der Kraft Gottes das, was die Bibel Heiligung nennt. Eine Veränderung, eine Befreiung, eine Erlösung, ein Sieg über Sünde in unserem Leben. Durch Christus. Jesus ist das einzige Heilmittel gegen die Sünde, gegen die Macht der Sünde. Ich komme zum Schluss mit dem Vers aus Römer 6, Vers 23. Ein Vers, die Top 10 des Auswendiglernens. Denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Mit diesem Tod ist der ewige Tod gemeint. Das heißt, nicht nur hier von Gott getrennt zu sein, sondern in Ewigkeit von Gott getrennt zu sein. Das ist der Lohn der Sünde. Aber die Gabe Gottes ist ewiges Leben durch Jesus Christus. Und wenn du hier bist und hast dieses Leben noch nicht gewählt, warum willst du den Tod wählen? Dann wähle das Leben. Wähle das Leben durch Jesus Christus. Und für die es schon gewählt haben und die wir Jesus kennen und mit ihm leben, wir sollten der Weltgesundheitsorganisation in nichts nachstehen. Wir sind eine Art Weltversöhnungsorganisation. Von mir aus WVO. Die Bibel sagt, durch Jesus, durch sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung ist die Welt bereits versöhnt. Sie ist schon versöhnt. Sie muss es nur annehmen. Die Menschen, sie müssen es wissen. Ich meine, dass wir es ihnen sagen. Was Sünde meint, was Sünde ist und was sie heißt, wie tief Sünde geht. Und dass sie so vor Gott werden nicht bestehen können. Weil Gott ein heiliger Gott ist. Ein Gott, der Sünde richtet. Ein Gott, der nicht sagt, ja komm, lass mal 5 gerade sein. Lass gut sein. Oder war ja halb so schlimm oder im Grunde konntest du ja nichts dafür. Sondern ein Gott, der ein heiliger Gott ist und der sich selbst durchsetzen wird. Und der Dunkelheit nicht zulässt. Und der richten wird. Dass wir es den Menschen sagen, dass es längst das Leben gibt, um es in einem sehr banalen oder ich sag mal bauchmäßigen Bild zu beschreiben, das Buffet ist längst aufgebaut und es ist eröffnet. Wir müssen den Leuten nur klar machen, dass sie sich bedienen. Dass sie nicht länger sitzen und davor sitzen und sich nicht bedienen, sondern dass sie sich bedienen dürfen, weil alles schon getan ist. Weil Gott alles schon getan hat in Jesus Christus. dass wir den Menschen als eine solche Weltorganisation ihnen dieses Evangelium bringen, dass sie an dieser Seuche der Sünde nicht verrecken. Das ist der Auftrag und das kann auch unsere Leidenschaft werden und Leidenschaft sein. Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und ich hatte es so empfunden, der Johannes hat ja schon ein paar Mal betont, der Pastor ist schuld. Der Pastor ist schuld, dass wir das mit dem Lobpreis nachher machen. Aber ich habe für mich das so empfunden, dass es dieses Mittel gibt gegen die Macht der Sünde, dass Jesus wirklich Heil macht, dass er die Sünde überwindet, dass er uns Schuld vergibt, dass die Trennung aufgehoben ist zwischen uns und Gott, dass du heute mit Gott leben kannst und dass ich zu seinem Herzen kommen darf, dass ich nicht so bleiben muss, wie ich bin und dass mir ewiges Leben geschenkt wird. Dann habe ich mir zu Hause die Gitarre geschnappt und habe gedacht, Herr, dafür dass wir dich loben und anbeten und dir danken, dass das so ist. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Und darum habe ich gedacht, das könnten wir doch auch miteinander tun und Jesus anbeten, genau dafür. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.